Radio Tux. The German Ladles Radio. The German Ladles Radio.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio Tux, das Radio rund um Linux und freie Software. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, Radio Tux ist ein offenes Radioprojekt, das Sendungen im Internet veröffentlicht und demnächst auch live senden wird, aber dazu später mehr. Radio Tux freut sich außerdem über eure Meinungen zur Sendung und lädt ein zum Mitmachen. Egal was ihr wollt, sagt es einfach. Die E-Mail ist info@radiotux.de. Zum Beispiel hat uns Richard geschrieben: Ich möchte mich hiermit beim Radio Tux Team für eure Arbeit bedanken. Danke für das Interview mit Richard Stallman. Danke für eure Arbeit. Lieber Richard, deine Worte sind Balsam für uns. Danke auch an alle anderen, die uns geschrieben haben, sei es Kritik oder Lob. Übrigens, das Interview mit Richard Stallman bekommt ihr auf www.radiotux.de. In diesem Interview bezieht er Stellung natürlich zu den Anfängen des GNU-Projekts, seinen Ideen und Vorstellungen und spricht außerdem über seine Meinung zum Wikipedia-Projekt. Wenn ihr jetzt sagt, klasse, Radio war schon immer mein Ding, ich möchte auch mitmachen, willkommen im Team. Auch Neulingen sei gesagt, wir beißen fast gar nicht und helfen auch bei ersten Schritten. So wird es in dieser Sendung einige Stimmen geben, die ihr vermutlich zum ersten Mal hört. Und auch ich selber bin ja noch eher frisch dabei. Lange Rede, das hier sind unsere Themen für heute. Wir haben ein Interview mit Thomas Kolb von GNOME Deutschland. OpenVPN, was ist das? Wozu ist das gut? Wir haben eine Verlosung. Radio Tux verlost dreimal das Buch Der eigene Root-Server von Mario Schröder. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt eine kleine Premiere. Radio Tux stellt heute freie Musik vor, die bei Netzlabeln zum Download zur Verfügung steht. Informationen und Playlist gibt es auf unserer Homepage www.radiotux.de. Vielleicht ist ja etwas dabei, das euch näher interessiert. Ich bin Tobias Luther und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Und dies hier sind die charmanten Twizzle mit Pebble Road. Das Spannende an freier Software ist, dass auch ganz normale Benutzer Kontakt zu Entwicklern aufnehmen können und im Rahmen ihrer Fähigkeiten sogar Chancen zur Mitarbeit bei ihrem Lieblingsprojekt haben. Ansätze gibt es viele. Dokumentationen schreiben, Webseiteninhalte verfassen, Öffentlichkeitsarbeit, Nutzersupport und einiges mehr. Auch Englisch ist nicht immer zwingend notwendig. Vor allem größere Projekte haben auch sozusagen lokalisierte Anlaufpunkte. Die Desktop-Umgebung GNOME ist so ein Beispiel. Ingo Ebel sprach mit Thomas Kolb von GNOME Deutschland e.V.
Ja, ich sitze jetzt hier auf der Systems 2005, unter anderem mit Thomas Kolb. Er ist Pressesprecher bei GNOME Deutschland. Und ja, was ist GNOME Deutschland?
GNOME Deutschland ist der Förderverein des deutschsprachigen Projektes, also der Verein, der auf Messen wie dem Linux-Tag, der Linux World Expo oder auch anderen regionalen Linux-Events GNOME präsentiert. Das heißt, die Mitglieder, die auf den Messeständen präsent sind, sind in aller Regel auch Mitglieder von GNOME Deutschland. Und der GNOME Deutschland e.V. unterstützt die Arbeit, die ehrenamtliche Arbeit dieser Mitglieder zum Beispiel durch Reisekostenerstattung oder auch durch Organisation.
Ja, wie finanziert ihr das Ganze dann?
Zum einen durch Spenden, zum anderen durch Mitgliedsbeiträge und GNOME Deutschland steht natürlich nicht losgelöst von GNOME International da. GNOME Deutschland hat auch die Rückendeckung und die Unterstützung der GNOME Foundation, also unserer internationalen Stiftung.
Wenn ich jetzt mit Linux einsteige, warum sollte ich denn GNOME benutzen anstatt eines anderen Desktops?
Perfekte Frage. Hätte von mir kommen können, da ich selber vor etwa einem Dreivierteljahr von Windows gewechselt habe, beziehungsweise auf Ubuntu und GNOME gewechselt habe. Wenn ich Windows nutzen möchte, unter einem anderen Betriebssystem nicht mehr Mäuschen klicken müssen, sondern mindestens genauso viel oder gar weniger oder höchstens genauso viel oder weniger. Das GNOME-Prinzip orientiert sich an Apple Macintosh, das heißt mit möglichst wenigen Mausklicks zum Ziel zu kommen. Und wenn ich für eine Aufgabe Windows 3 Klicks brauche, brauche ich unter den meisten Linux-Distributionen 5 oder 6 Mausklicks. Mit GNOME brauche ich ebenfalls maximal 3 oder sogar 2. Und das heißt, ich finde sehr schnell und sehr einfach, was ich wirklich suche, sei es eine Anwendung oder sei es eine Konfiguration, weil drauf steht, was drin ist.
Jetzt gerade mit GNOME gestartet, wo finde ich denn Hilfe?
Unter anderem auf der deutschen Vereinsseite unter gnome-ev.org. Dort gibt es ein Wiki und dort kann man auch natürlich direkt die Mitglieder des GNOME Deutschland e.V. anschreiben. Wenn man am Anfang vielleicht sich mit Mailinglisten oder mit einem Chat-System wie IRC noch nicht so auskennt, kann man die Mitglieder direkt ansprechen oder anschreiben. Und man hat natürlich die Möglichkeit, auf den meisten Linux-Events direkt die Gnomies anzusprechen, mit ihnen zu plaudern, zu fragen. Und GNOME-Leute sind da jederzeit ganz, ganz offen, was Rede und Antwort angeht.
Ah ja. Gibt es vielleicht so regionale Gruppen von GNOME?
Nein, noch nicht wirklich, aber die GNOMIs sitzen natürlich in ganz Deutschland. Wir haben mehrere hier in München, wir haben natürlich GNOMIs auch in Berlin oder in Hamburg und, das ist vielleicht auch ganz interessant, wir haben natürlich eine Menge von Power-Usern oder vielleicht auch Entwicklern aus dem Ubuntu-Projekt, die ebenfalls GNOME nutzen und die dann natürlich auch durchaus zu GNOME Auskunft geben können und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir sind eng befreundet mit den Ubuntis und arbeiten mit ihnen überall dort zusammen, wo das machbar ist, auch vielleicht in Zukunft im Bereich Marketing, gerade mit den freien Entwicklern, mit den freien Supportern in Deutschland. Und damit haben wir natürlich da auch einen guten Schub nach vorne, denn die Ubuntu-CDs gehen weg wie warme Semmeln.
Kriegt ihr auch User-Feedback jetzt von GNOME-Nutzern?
Das beste Feedback bekommen wir natürlich auf den Messen, weil da kommen natürlich die User, um neugierige Fragen zu stellen und das ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern darüber freuen wir uns sehr, weil da kriegen wir natürlich auch Bugs berichtet, da kriegen wir natürlich auch so die eine oder andere Kleinigkeit berichtet. Ich habe selber mit einem Kollegen aus dem GNOME-Projekt vor 1-2 Tagen geplaudert, weil ich als relativ neuer Ubuntu-User da schon noch das eine oder andere gesucht habe und natürlich auch suche und das ist ein sehr offenes Klima, also in diesem Fall nicht nur Open Source und Closed Minded, sondern Open Source und Open Minded. Das finde ich sehr angenehm im GNOME-Projekt, auch im Vergleich zu anderen Projekten, die ich selber kenne und in die ich auch hineingeschnuppert habe.
Was sind jetzt die nächsten Ziele, sei es bei GNOME, sei es beim GNOME Deutschland e.V.?
Also bei GNOME Deutschland die Arbeit auf ein paar Schultern mehr zu verteilen. Zum einen, das ist die organisatorische Seite, dann natürlich auch die Finanzierung ein bisschen auszubauen. Da gibt es auch gute Hoffnung, dass wir international unterstützt werden. Und dann natürlich das Marketing auszubauen. Das heißt, dass eben nicht nur ein GNOME auf einem GNOME-Stand, auf einem regionalen Event alleine dasteht, sondern dass auch zwei und drei dabei sind. Wir haben bereits sogenannte Eventboxen gebaut. Das sind große Blechkisten. Da sind dann Monitore und Rechner und Werbematerial und alles, was man braucht, drin. Eine dieser Eventboxen reist bereits quer durch Deutschland und auch quer durch Europa und ist dann immer genau da, wo gerade ein Linux-Event oder eine große Messe ist und steht dann den regionalen Messeleuten zur Verfügung. Das ist, finde ich, eine super gute Geschichte und wird auch weiter ausgebaut. Also das Ziel ist, zwei Eventboxen in Deutschland unterwegs zu haben.
Ist der diese .org-Pavillon nächstes Jahr wieder geplant? Weißt du da was?
Ich denke mal, dass die System sich das nicht entgehen lassen wird, denn natürlich Linux wird zunehmend bedeutend im Business. Linux ist kein Standalone-Thema mehr. Wir sehen hier in den Messehallen verschiedene Business-Anbieter, die ihre Software unter Linux anbieten. Das geht bis hin zu einem großen Voice-over-IP-Anbieter, der diese Lösung auch unter Linux anbietet. Und eine Messegesellschaft, ob nun die Messe München oder die Deutsche Messe Hannover oder andere regionale Messegesellschaften, die Linux außen vor lassen, weil sie sagen, hat für mich die Bedeutung vergeben, auch eine Chance.
Okay, dann danke ich dir für dieses Interview.
Kein Thema. Danke.
Ingo Ebel sprach mit Thomas Kolb von GNOME Deutschland e.V. Um Dateien zwischen verschiedenen PCs in verschiedenen Netzwerken auszutauschen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Geläufig sind zum Beispiel Dienste wie FTP oder BitTorrent als Beispiel für Peer-to-Peer. Beide dieser Möglichkeiten sind jedoch konkret auf den Austausch von Dateien spezialisiert. Tatsächliches Arbeiten im entfernten Netzwerk ist mit ihnen nicht möglich. Hierfür gibt es das VPN, das Virtual Private Network, als Verbindungsbrücke zwischen zwei unterschiedlichen Netzwerken. Im Open-Source-Bereich verbreitet ist VPN in der Implementierung von OpenVPN. Der MIG weiß mehr.
OpenVPN. Ein VPN oder Virtual Private Network ist eine direkte Verbindung zwischen zwei verschiedenen, theoretisch sogar über Kontinente getrennt liegenden Netzwerken. Diese Verbindung ist für den User transparent, das heißt, sie ist nicht als solche erkennbar. Es entsteht der Eindruck, direkt im entfernten Netz zu arbeiten. Lediglich Geschwindigkeitseinbußen beim Dateizugriff und Datenaustausch erinnern an die dazwischenliegende Entfernung. Das VPN ist also eine ideale Möglichkeit, über Netzwerkgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten oder Daten und Dienste auch entfernten Benutzern zur Verfügung zu stellen. Um das Problem noch einmal zu verdeutlichen. Zwei Netzwerke sind normalerweise strikt voneinander getrennt. Eine direkte Kommunikation ist nicht möglich. Eine Herangehensweise ist, einen PC umzukonfigurieren und so per IP-Konfiguration in das andere Netzwerk zu bringen. Über entfernte Strecken und das Internet versagt dieser Ansatz jedoch komplett. In privaten Netzwerken kommen Adressräume wie zum Beispiel 192.168.0.1 zum Einsatz, die im Internet komplett ignoriert werden. Um dennoch Kontakt zwischen zwei Netzwerken herstellen zu können, nehmen zwei ans Internet angeschlossene PCs oder Server Kontakt miteinander auf und bauen einen sogenannten virtuellen Tunnel. Über diesen Tunnel wird sämtliche Kommunikation zwischen beiden Netzwerken abgewickelt. Um das Problem der verschiedenen IP-Adressräume zu lösen, braucht kein Rechner komplett umkonfiguriert werden. Eine für das andere Netz konfigurierte virtuelle Netzwerkkarte am Server ermöglicht die Kommunikation. Bleiben noch zwei wichtige Aspekte. Die Authentifizierung. Der Tunnel kann natürlich erst nach erfolgter Authentifizierung aufgebaut werden. Diese erfolgt, je nach Sicherheitsbedürfnis, per einfachem Passwortverfahren oder mittels Zertifikaten. Zur konkreten Benutzerauthentifizierung und damit Rechtevergabe im anderen Netzwerk sind in OpenVPN verschiedene Schnittstellen vorhanden. Hier drängt sich besonders für größere Netzwerke das Stichwort zentrale Nutzerverwaltung mit OpenLDAP auf. Da die Kommunikation über das öffentliche Internet stattfindet und somit leicht abhörbar ist, ist eine Verschlüsselung des Netzwerkverkehrs beispielsweise per Raccoon oder IPsec-Tools empfehlenswert. OpenVPN ist also eine relativ unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, zwei Netzwerke miteinander zu verbinden. Wer jetzt Lust bekommen hat, das selbst einmal auszuprobieren, findet auf unserer Homepage www.radiotux.de weiterführende Links zu Tutorials.
Das war ein Beitrag, gesprochen vom MIG. Und wer es doch lieber grafisch mag, in der kommenden Ausgabe von Radio Tux stellen wir das grafische Frontend KVPNC vor und sprechen mit dessen Entwickler. Nun kommen wir zur am Anfang versprochenen Verlosung. Zu gewinnen gibt es dreimal das Buch Der eigene Root-Server von Mario Schröder. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, erzähle ich euch gleich. Zunächst aber erklärt euch Sebastian Steinhauer, was überhaupt ein Root-Server ist, wer so etwas braucht und warum ein Root-Server eine durchaus heikle Sache ist.
Wer Webspace bei einem der vielen Hoster angemietet hat, kennt eventuell das Problem. Ihr habt Ideen, aber die Konfiguration eures Web-Accounts bietet einfach nicht genug Möglichkeiten. Ihr braucht spezielle Software, könnt jedoch selber nichts konfigurieren oder installieren und somit eure Ideen nicht verwirklichen. Euer Dienstleister mag noch so gut und flexibel sein, im Hinblick auf die Konsistenz des Gesamtsystems kann er nicht alle individuellen Wünsche erfüllen. Aber ihr habt ja die Alternative. Mietet einen Root-Server an oder hängt einen eigenen Server über eure heimische DSL-Leitung ans Netz. Dann habt ihr einen Server, über den ihr von vorne bis hinten selber bestimmen könnt. Ihr habt die Wahl des Betriebssystems, der Grundausstattung und Grundkonfiguration der laufenden Dienste. Eurem individuellen Game-Server oder anderem steht also nichts mehr im Wege. Ein eigener Root-Server bedeutet Freiheit. Ein eigener Root-Server bedeutet aber auch sehr viel Verantwortung. Die Rechtsprechung besagt, ihr seid für die auf eurem Server angebotenen Inhalte verantwortlich, auch wenn sie von Dritten heimlich aufgespielt wurden. Ihr seid für euren Root-Server ausgehende Aktivitäten verantwortlich, auch wenn sie von Dritten heimlich ausgeführt werden. Seien es Spam-Aktionen oder Angriffe auf weitere Maschinen. Hier seien als Beispiele Denial-of-Service-Angriffe, Eindringen und Fernsteuerung fremder Server genannt. Das bedeutet, der Server muss bestmöglich vor Angreifern geschützt werden. Die Installation muss wohl überlegt sein und jede Nachlässigkeit kann ungebetenen Gästen Tür und Tor öffnen. So dürfen beispielsweise nur so viele Dienste installiert sein, wie unbedingt notwendig. Die Konfiguration darf gerade so viel zulassen, wie nötig. Es müssen regelmäßig und zeitnah Sicherheitsupdates für bekannte Schwachstellen eingespielt werden. Der Server muss also in allen Aspekten ununterbrochen überwacht werden. Eines lässt sich nicht deutlich genug betonen. Wer einen eigenen Root-Server betreiben will, muss ganz genau wissen, worauf er sich einlässt, die Gefahren kennen und vorbeugen. Dann wird aus dem Spaß auch kein Albtraum.
Dankeschön, Sebastian Steinhauer. Und genau deshalb verlost Radio Tux jetzt insgesamt 3 Bücher, Der eigene Root-Server von Mario Schröder. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns eine E-Mail zu schreiben mit dem Betreff Root-Server und uns eure Meinung zur Sendung mitteilen. Ein Hinweis noch, ihr könnt natürlich auch bei negativer Kritik gewinnen, solange sie höflich formuliert ist. Aber das sollte eigentlich sowieso selbstverständlich sein, oder? Der Rechtsweg ist natürlich auch ausgeschlossen und die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Die Bücher selber wurden uns freundlicherweise vom Bomot Verlag zur Verfügung gestellt. Wer keines abbekommt, in der Buchhandlung des Vertrauens gibt es sie für 19,80 Euro das Stück. Also, die E-Mail geht an info@radiotux.de. Viel Glück! Die E-Mail noch einmal info@radiotux.de. Der Einsendeschluss ist der 15. März 2006.
Radio Tux on Tour. Auf dem Chemnitzer Linux-Tag 2006. Sei dabei, wenn sich am 4. und 5. März die Linux-Gemeinde in Chemnitz trifft. Wir sind dabei und senden live. Mehr unter events.radiotux.de.
Ihr habt es gehört, Radio Tux wird auf den Chemnitzer Linux-Tagen vertreten sein. Geplant sind Live-Sendungen, eine Downloadstation für Radio Tux-Beiträge, ihr könnt mit uns sprechen, bei der Arbeit zusehen und natürlich Kontakt aufnehmen, wenn ihr bei Radio Tux mitmachen wollt. Wir freuen uns auf euch. Und das war Radio Tux 0106. Die nächste Ausgabe könnt ihr im April bekommen. Natürlich wie immer unter www.radiotux.de. Dort auch weitere Informationen zu dieser Sendung inklusive der Playlist mit Downloadlinks für alle hier gespielte Musik. Radio Tux verabschiedet sich bis zum April. Am Mikrofon war Tobias Luther. Bis dahin www.radiotux.de und info radiotux.de.